Das ist der SASM-Podcast. Eispray auf die Ohren. There's something special on the other side of this moment. And it's about what you and I decide. And for you to remember we did this together. And finally, they know the story of our lives.
Okay, also ich bin heute erstmal hier, um die Special Olympics vorzustellen, auch die Weltspiele, die in diesem Jahr stattfinden. Also ich erkläre jetzt erstmal, was überhaupt Special Olympics ist. Ich kann nur das erstmal schon vorher sagen. Special Olympics ist im Vergleich zu den Paralympics ganz was anderes. Es ist für Menschen mit Beeinträchtigung, aber wir konzentrieren uns wirklich auf geistige oder körperliche, also aller Art Beeinträchtigung. Und bei uns zählt nur der Zusammenhalt und dass es Spaß macht und dass man die sehen wird. Also die Anerkennung zählt. Da ist kein Druck hinter. Das ist egal, wie viele Medaillen man hat, wer der Beste ist. Das ist halt keine Rolle. Das, die Anerkennung, das ist einfach das, was wichtig ist. Und das ist bei uns das A und O.
Ah, sehr schön. Und du bist selber Sportler, Athlet?
Ja, ich bin seit 14 Jahren Athlet für Special Olympics im Bereich Radsport und habe auch selber Gold, Silber, Bronze geholt und Weltspiel hat es ja nicht erreicht, aber ich mache es für andere möglich, dass eine tolle Weltspiele haben in diesem Jahr.
Wir gehen mal direkt weiter zu Oliver. Oliver, herzlich willkommen. Du repräsentierst heute den Special Olympics Zirkus von offizieller Seite. Gleich mal die Frage an dich. Wir sind in der Vorbereitung über einige alte Begriffe gestürzt, wie zum Beispiel Behinderung. Kannst du uns ein kleines Briefing geben, welche Begriffe man aussortieren sollte? Was nervt euch oder was wollt ihr gleich direkt zu Anfang mal klarstellen?
Ja genau, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Die ist immer sehr präsent und die ist natürlich auch immer sehr wichtig für uns. Vielleicht vorab die Veranstaltung, die Rinaldo auch vorgestellt hat, die Weltspiele, die dienen uns ja auch, um das Thema Inklusion in die Stadt nach Deutschland zu bringen, um es eben auch wie hier jetzt gesellschaftlich zu diskutieren. Und in der Regel sprechen wir von Menschen mit Beeinträchtigung, weil die Palette bei den Special Olympics Athletinnen und Athleten ist sehr groß. Es sind welche dabei, denen seht ihr das nicht sofort an. Es sind andere dabei, die brauchen mehr Unterstützung. Deswegen sind zum Beispiel auch Sportarten wie Boccia bei uns mit dabei. Das ist eine Sportart, die kann eigentlich jeder machen. Und also wenn wir von den Athletinnen und Athleten sprechen, sprechen wir immer von Beeinträchtigungen. Aber Behinderung wird auch natürlich genannt, das ist jetzt kein No-Go. Aber es ist eben nicht einfach, da die richtige Wortwahl zu finden. Und die ist auch sehr, ja, sehr unterschiedlich. Aber wichtig ist eben zu wissen, dass es eine sehr breite Palette ist an Menschen, die dort teilnehmen.
Und sag uns mal kurz, was dein Job ist.
Ja genau, also ich bin im Organisationskomitee, das nennt sich immer bei Großsportveranstaltungen LOC, Local Organizing Committee. Und da bin ich ein kleines Rädchen zuständig für die Volunteers. Insgesamt sind wir 220 Mitarbeitende da und unser Team, was nur sich um die 15.000 bis 16.000 Volunteers kümmern wird, ist 10 bis 11 Personen groß und da bin ich ein Teil von dem.
Und wir sind super froh, dass wir bei Frau Dr. Silke Dirksen landen können, Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Teamärztin der deutschen Delegation und Clinical Director Healthy Hearing bei Special Olympics. Alles relativ kompliziert, aber das kann sie uns bestimmt selbst am besten sagen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Dirksen.
Tatsächlich, das Du können wir noch mal ein bisschen üben. Wir sind bei einer Sportveranstaltung bei Special Olympics und beim Sport sagt man Du. Und deshalb sind wir auch mit den Athleten, die wir da treffen, immer gleich per Du und das können wir hier gerne so fortsetzen. Genau, ich bin niedergelassene HNO-Ärztin in Berlin mit sportmedizinischem Interesse, kann man so sagen, hier in der Runde. Ich bin 2014 zufällig zu Special Olympics gekommen, weil tatsächlich ein HNO-Arzt gesucht wurde für das Gesundheitsprogramm. Da werden wir ja noch drauf kommen, das ist eine Besonderheit von Special Olympics, dass es nicht nur um den Sport geht, sondern auch um die Gesundheit der Athleten und Athletinnen. Und in diesem Zuge werden unter anderem Höruntersuchungen durchgeführt. Da bin ich halt eine, die das so bei den Veranstaltungen mit vorbereitet und mit untersucht. Die andere Funktion, tatsächlich war ich zweimal schon auf Weltspielen mit dabei als begleitende Teamärztin der Mannschaft. Also habe die deutsche Delegation 2019 in Abu Dhabi begleitet, habe mich da auch als Sportarzt sozusagen ein bisschen versucht. Aber tatsächlich gibt es auch für HNO-Ärzte da genug zu tun auf so einer großen Reise und Veranstaltung. Und ja, das sind meine so beiden Bereiche, da werden wir gleich noch sicherlich näher drauf eingehen.
Ich habe gleich noch die erste Eingangsfrage. Du bist ja auch Logopäde, habe ich gesehen. Und deswegen kann keiner jetzt mal diese Frage besser beantworten. Was ist denn einfache Sprache?
Leichte Sprache nennen wir das. Kann vielleicht Rinaldo auch noch mal drauf eingehen. Tatsächlich ist es das Übersetzen von den ganzen Verklausulierungen, die wir im Alltag vor uns haben. Also alles, was sehr kompliziert bezeichnet, beschrieben wird auf Webseiten, wie auch immer, wird übersetzt in eine einfache, barrierefreie, niederschwellige Sprache, sodass eben auch Menschen mit vielleicht Intelligenzminderung, mit Lernbehinderung, mit geistigen Beeinträchtigungen besseren Zugang haben und leichter verstehen. Tatsächlich das, was es sagt, leichte Sprache ist so gemeint, die Sätze sind kürzer formuliert, komplexe Wörter sind aufgeschlüsselt, sodass wir wirklich kurze, verständliche Wörter haben, nicht so verschachtelt, wie ich jetzt rede, ja, sondern einfach verständlicher Zugang für alle, in allen Bereichen. Willst du da noch was ergänzen, Rinaldo?
Ja. Also so Thema leichte Sprache kann ich auch noch sagen. Also wir wollen ja so versuchen zu erreichen, dass man so schwierige Fachbegriffe, lateinische Wörter einfach versucht zu lassen, und weil es versteht kein Mensch, das versteht auch nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung, da haben auch manche Menschen ohne Beeinträchtigung Probleme mit. Also wenn ich jetzt mal sage, man ist jetzt hier zu zahmen, du kriegst einen Brief und dann kommt der mit den ganzen Paragraphen, ich meine, du kannst den Menschen nicht in der Stirn sehen, dass er das gleich sofort versteht, und das ist, davon wollen wir einfach mal weg. Dass es sich auch in den Alltag eingliedert, leichte Sprache.
Nee, normal, ich glaube auch der Mediziner kann nicht
sagen. Genau, stimmt, da können wir uns wirklich im Alltag eine Scheibe abschneiden. Ich versuche das tatsächlich in meiner Praxis immer, wenn ich mit Angehörigen oder Patienten rede, möglichst mit deutschen Begriffen, nicht mit lateinischen Fachbegriffen, aber da ertappt man sich dann doch immer mal wieder, dass einem da was durchrauscht. Ja.
Genau, Frage wäre erstmal jetzt an Sie, dass Sie uns so ein bisschen das Konzept hinter Special Olympics erklären könnten. Genau, was für Disziplinen es gibt, was Sie, vor allem auch die Besonderheiten darin,
Also um erstmal nochmal auf die Weltspiele einzugehen, also es gibt eben ähnlich wie in anderen Sportarten auch, gibt es eben nationale Spiele und auch Landesspiele, also sozusagen auf Berliner Ebene. Das war beispielsweise im August letzten Jahres, dann waren letztes Jahr im Juni die nationalen Spiele, also deutschlandweite Teilnehmende, und dann haben wir jetzt eben die Weltspiele, also die große Veranstaltung, alle 4 Jahre, und das wechselt auch nicht nur länderweise, sondern auch kontinentweise. Wie Silke schon sagte, vor 4 Jahren war sie dabei in Abu Dhabi, da waren die Weltspiele. In 4 Jahren werden sie in Australien sein, und dieses Jahr haben wir eben die tolle Gelegenheit, dass wir die Weltspiele hier in Berlin haben. Und insgesamt haben wir 26 Sportarten. Es gibt immer so einen Kern von Sportarten, die müssen stattfinden, und einen Teil der Sportarten, die können stattfinden oder die können so ein bisschen ausgewählt werden. Wir haben also 26 Sportarten, und das ist auch über die ganze Stadt verteilt. Also zentral sind Messegelände, Olympiapark, in Grünau wird Wassersport stattfinden. Dann haben wir Bowling in der Bowling World, Mercedes-Benz, vor der Mercedes-Benz Arena. Schwimmen wird in der SSE, Velodrom, in dem Komplex stattfinden. Und aber auch in der Innenstadt zum Beispiel Radfahren, Straße 17. Juni, Basketball 3x3 vorm Roten Rathaus. Also es ist auch sehr viel sozusagen zentral. Ne? Und natürlich haben wir auch Segeln und Golf dabei, das ist ein bisschen komplizierter. Segeln ist in Wannsee und Golf in Bad Saro, weil wir keinen anderen Platz gefunden haben. Das ist also so ein bisschen außerhalb. Aber man sieht schon, die Palette ist sehr breit. Und eine Sportart, die ich immer besonders gerne erwähne, ist Boccia. Die ist eben wirklich sehr zentral für Special Olympics, weil da eben wirklich ganz wenig Barrieren für die Teilnehmenden aufgebaut werden. Und das ist eben auch ein zentraler Punkt, dass möglichst allen ermöglicht wird, teilnehmen zu können.
Könnten Sie uns der Boccia ein bisschen mehr beschreiben? Was wird da durchgeführt?
Genau, also Boccia ist im Prinzip das Klassische, was man auch auf der Straße spielen kann. Also mit einer großen Kugel an eine kleine Kugel ranwerfen. Und das ist eben der Vorteil, das kann ich aus dem Rollstuhl machen oder kann ich auch mit Gehbehinderung machen oder auch mit größeren Einschränkungen. Und dann sind eben sehr viele Teams, die, ich glaube, dies Jahr auf 26 Bahnen parallel stattfinden. Und was auch eine Besonderheit bei Special Olympics ist, ist, dass alle Teilnehmenden geehrt werden. Ja, das heißt also, die Siegerehrung ist ein sehr zentraler Punkt.
Genau.
Das läuft teilweise über die ganze Woche parallel zu den Wettkämpfen, sodass also wirklich jeder, der hier an der Veranstaltung teilnimmt, auch geehrt wird.
Ja. Also, weil ja schon die Frage aufkam, was ist genau Boccia? Da habe ich nur einen Tipp. Es gibt auf YouTube, da werden die einzelnen Disziplinen von Special Olympics erklärt, was genau die Regeln sind und was es genau ist. Also wer Interesse hat, kann gerne auf YouTube suchen. Da werden die Sportarten leicht erklärt von Athleten, Trainer und Helfer.
Zu Boccia muss ich tatsächlich was sagen. In Abu Dhabi war ich beim Boccia in der Halle. Es ist eine Bombenstimmung. Also es herrscht sowieso eine Wahnsinnsstimmung bei Special Olympics, inklusive der Siegerehrung. Da geht die Post ab. Wirklich ist der Hammer. Und Boccia habe ich selber unterschätzt. Es war mega.
Ging mir genauso.
Ja. Kann man das vergleichen zu Buhl? Also
so ein bisschen schon. Also es gibt Buhl und Boccia und auch noch ein paar andere, die sind so ein bisschen unterschiedliche Regeln, aber im Prinzip ist es das.
Okay, wunderbar. Wow. Sie haben jetzt auch schon ganz viele Locations genannt, ganz in Berlin verteilt. Also schon in Aussicht jetzt an die World Games, die in Berlin stattfinden. Wann genau? Können Sie jetzt direkt schon ein bisschen Werbung machen?
Ja, genau. Also wir starten mit der Eröffnungsfeier am Samstag, den 17. Juni im Olympiastadion. Da gehen wir davon aus, dass es auch ausverkauft sein wird. Also der Verkauf hat sogar schon gestartet und es sind auch schon Tickets verkauft. Insgesamt kommen natürlich alle Athletinnen, viel von den Familienmitgliedern, was auch eine sehr große Gemeinschaft ist. Also da geht's los am 17. Juni im Olympiastadion und die Abschlussfeier ist am 25. Juni, also darauffolgenden Sonntag, vom Brandenburger Tor. Und das ist so der Zeitraum.
Dann würden wir einmal ganz kurz Stefan auch vom SASM-Team einmal die Möglichkeit geben, gibt uns einen Einblick in die Geschichte. Ich gebe einfach mal das Wort direkt an die Welt.
Wir reden ja in diesem Podcast sehr viel über das Sporttreiben, aber wenn es hier jetzt um die sportliche Betätigung einer gewissen Personengruppe geht, dann möchte ich zunächst einmal anführen, was sind denn überhaupt hier im medizinischen Sinne die Vorteile körperlicher Aktivität und sportlicher Betätigung. Zum einen, das ist natürlich ganz offensichtlich, verbessert sich die muskuläre und die kardiorespiratorische Fitness. Schon damit zusammenhängend verbessert sich die Knochendichte und verbessert sich auch die muskuläre Koordination. Dann, wichtig für die Orthopäden natürlich, erhöhte Knochendichte und verbesserte muskuläre Koordination verringert das Risiko von Stürzen und damit einhergehenden Frakturen. Außerdem ist das Erkrankungsrisiko bestimmter Krankheiten reduziert. Das ist zum einen der Bluthochdruck, aber auch damit im Zusammenhang natürlich die Folgeerkrankungen, zum Beispiel koronare Herzkrankheit und Schlaganfall sind reduziert. Diabetes Typ 2 ist reduziert und auch verschiedene Krebsarten treten seltener auf, zum Beispiel Brust- und Darmkrebs und aber auch im psychischen Bereich ist zum Beispiel die Erkrankungshäufigkeit der Depression verringert. Wenn man sich jetzt anguckt, wie sieht denn die körperliche Aktivität unter Menschen mit Beeinträchtigung aus, dann muss man erstmal feststellen, dass im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung weniger Personen körperliche Aktivität ausführen. So sind es ungefähr 50% der Erwachsenen mit physischer Beeinträchtigung, die körperlich aktiv sind, im Vergleich zu 70% bei Erwachsenen ohne physische Beeinträchtigung. Also ungefähr eine Diskrepanz von 20%. Wo kommt die her? Das liegt zum einen am Zugang. So ist zum Beispiel für Menschen mit Beeinträchtigung, sind die Kosten für das Equipment erhöht, es fallen teilweise erhöhte Transportkosten an. Es gibt allerdings auch eine Unwissenheit, welche Möglichkeiten überhaupt lokal verfügbar sind. Teilweise bestehen bei den Disziplinen Teilnahmevoraussetzungen, die nicht erfüllt werden können. Und man muss natürlich auch sagen, dass die körperliche Einschränkung, die vorliegt, das sichere Teilnehmen an gewissen Disziplinen ausschließt. Was schade ist, denn es ist ganz klar nachgewiesen, dass insbesondere in dieser Gruppe die Angststörungen und Depressionen durch körperliche Aktivität verringert werden. Außerdem kommt es natürlich zu einer Verbesserung des Körperbilds, des Selbstbilds und zum Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen. Und abgesehen davon, dass Sport natürlich auch einfach Spaß macht, hat es schon seit langer Zeit Bemühungen gegeben, Möglichkeiten zu schaffen für Menschen mit Beeinträchtigungen, an sportlicher Betätigung teilzunehmen. Und die Entwicklung dieser Möglichkeit möchte ich im Folgenden nochmal kurz erläutern. Zunächst einmal muss man sagen, dass sportliche Betätigung, so wie wir sie heute kennen, eigentlich noch gar nicht so lange existiert. Denn sie hat sich erst im Verlauf der industriellen Revolution herausgebildet. Auf diese Zeit datieren viele der heute üblichen Sportarten zurück. Zunächst einmal waren es dann die Taubstummen, die der nicht beeinträchtigten Bevölkerung nachgezogen haben. Diese haben dann hier in Berlin den ersten Sportverein speziell für Menschen mit Beeinträchtigung gegründet im Jahre 1888. Ungefähr 30 Jahre später dann wurden das erste Mal die International Silent Games ausgetragen. Hierbei war auch ganz klar die Intention, dass die gesellschaftliche Außenseiterrolle, die Taubstumme und auch andere Menschen mit Behinderungen damals hatten, diese Außenseiterrolle zu reduzieren. Daraufhin folgten dann weitere Wettkämpfe, zum Beispiel im Jahre 1948 die Stoke-Mandeville Games, die die Lebensqualität und die Gesundheit bei Kriegsveteranen mit Querschnittslähmung verbessern sollten. Aus diesen Spielen sind dann letztendlich die Paralympischen Spiele hervorgegangen. Und wenn man mal an das Thema des heutigen Podcasts denkt, die Special Olympics wurden im Jahre 1968 gegründet. Also letztendlich sind immer mehr Vereine und Wettkämpfe dazugekommen, sodass man mittlerweile sagen muss, dass es für die meisten gängigen Disziplinen auch nationale und internationale Meisterschaften speziell im Bereich des Behindertensports gibt. Das bekannteste Beispiel, zumindest hier in Deutschland, das bekannteste Beispiel sind sicherlich die Paralympischen Spiele. Die Bedeutung des Wortes Para in diesem Kontext ist gar nicht so eindeutig geklärt. Es gibt da verschiedene Erklärungsansätze. Zum einen könnte es zurückgehen auf die Paralyse, was ja die Erkrankung der ersten Teilnehmer war. Auf der anderen Seite könnte es sich auch auf die parallele Veranstaltung zusammen mit den Olympischen Spielen beziehen. Oder es könnte auch abgeleitet sein vom lateinischen und griechischen Wort para, das so viel bedeutet wie zugehörig sein oder sich anschließen. Bei den Paralympischen Spielen gibt es im Gegensatz zu den Special Olympics ganz klare Einteilungen und Teilnahmevoraussetzungen. So muss mindestens eine Beeinträchtigung aus den folgenden Bereichen vorliegen: die Muskelschwäche, eine Gliedmaßenfehlbildung, Kleinwuchs, Sehschwäche oder intellektuelle Beeinträchtigung, und die Teilnehmenden werden dementsprechend den einzelnen Disziplinen zugeteilt, wobei sich die Disziplinen an denen der Olympischen Spiele orientieren.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für den Rückblick. Wir gehen einmal zu unserem Gast Rinaldo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist wahrscheinlich sehr, sehr aktiv, gerade auch in der Vorbereitung für die Spiele im Juni. Würdest du uns gerne einmal erzählen, wie so dein Training und dein Trainingsalltag vielleicht aussieht?
Also mein Trainingsalltag bei jetzt meinem Radsport ist, dass wir schon eine versuchen, wenn wir draußen sind, zu analysieren, so vorzustellen, was für Disziplin kann kommen. Also so 1000 Meter, das wir schon trainieren, den Start richtig zu machen, das war bei Zeitfahren gute Zeit machen und dass so bei den Straßenrennen nichts passiert.
Mhm. Und wie oft trainierst du in der Woche? Ist das immer unterschiedlich?
Also wir trainieren einmal in der Woche. Ich gehe zusätzlich noch selber zum Fitness, weil um sich mal weiter fit zu halten, weil einmal in der Woche Training mit Rad reicht ja leider nicht. Mhm. Muss ich ein bisschen besser halten, weil man will ein bisschen Körperwisch ein bisschen runter.
Mhm. Und wie kamst du zum Radsport? Hattest du schon immer damit Kontakt?
Nee, also gar nicht. Ich hatte ja 2004 angefangen in der Werkstatt und dann war ich weitergegangen zu richtigen Arbeitsbereich. Und dann kamen Anfragen, dass eine Radgruppe gegründet wurde, damals von René Vogt, und dann habe ich mich dazu angeschlossen, weil ich ja selber sehr aktiv fahre.
Ah, cool. Und seit wann ist das? Ja.
Also, ich glaube, seit 2005 gibt es diese Radcrew schon. Und wir hatten dann die ersten Nationalspiele 2006 hier in Berlin gehabt.
Das heißt, es war direkt schon im Rahmen des Special Olympics?
Genau, es war schon im Rahmen des Special Olympics, genau.
Ach, wunderbar, sehr schön. Und Sie haben ja auch, du hast vorhin auch erzählt von der Youth, gerne korrigiere mich.
Junis?
Genau. Wie genau bist du da aktiv?
Meistens.
Meinst du Unified?
Unified.
Genau.
Unified, genau. Also, ich bin ja öfters bei, ja, waren ja bei der Sportjugend trainiert für Olympia. Da waren noch so Olympia und Paralympics. Und da hatten wir Werbung gemacht für die Weltspiele und auch so Jugendliche so begeistern für das Volunteer-Programm oder für das Fans in the Stands-Programm. Also Fans in the Stands, so kurz erklärt, ist die Möglichkeit, dass man eine Gruppe bilden kann und einfach hinkommen kann, sie auch Sportarten zu besuchen, die Athleten anzufeuern und einfach Teil dieser tollen Veranstaltung zu sein.
Wow. Und du hast erzählt, dass du ja begeistert schon über Radsport warst und hast auch vorhin auch von dieser Special Olympics Familie gesprochen. Was ist das dir am meisten gefällt?
Also mir gefällt am meisten daran, dass man gehört wird, dass man versucht, wirklich für Leute, für Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich nichts äußern können, weil sie stark beeinträchtigt sind, weil sie nicht reden können oder so, dass man ihnen Gehör verschafft, dass man sagt, wir wollen akzeptiert werden, wir wollen nicht so in Wattebällchen gepackt werden und sagen, die sind zu zerbrechlich, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Es sind Menschen wie der andere. Und da müssen wir einfach einbringen, es macht keinen Unterschied, ob du beeinträchtigt bist oder nicht, du bist ein Mensch, egal was kommt.
Und dabei hilft der Sport natürlich enorm.
Genau. Sport hilft, weil wir kriegen ja sehr viel Ansehen schon. Also wir hatten ja schon vorher welche, konnten mit den Konstrukten überhaupt nichts anfangen. Das geht ja schon bis zur Bundesliga auch schon. Also wir hatten ja Besuch von Hertha BSC, weil die haben ja gerade so trainiert. Und haben gesagt, auch gucken Sie sich mal an, die Sportstätte, und waren total begeistert. Also die konnten sich mit dem Konstrukt Special Olympics überhaupt nichts anfangen. Mhm. Also man merkt, es bekommt dann Ansehen. Das geht auch in der Bundesliga, Fußball, also auch Alba und auch, wir haben jetzt den Partner hier, die BR Wollies, die unser Partner, also es geht so sehr weit.
Wow, sehr schön.
Ja, dann würde ich gleich mal befragen, wo du so von deinen Training erzählst, wie sieht das so aus, geht der manchmal auch ans Limit, ist das manchmal auch nicht nur für die Feuerei?
Also wir gehen auch schon mal richtig ans Limit, also wir machen schon richtig Ausdauertraining, weil man muss ja testen, wie gut ist deine Ausdauer, weil ja, es gibt ja auch Disziplinen, das sind ja schon richtig auf Profibereich schon. Also das ist so 30 Kilometer, also das sind schon ordentliche Runden. Da musst du, ja, wenn du das machen willst, schon zeigen, dass du denen gewachsen bist.
Ja. Und macht es manchmal keinen Spaß?
Also es macht Spaß. Aber du bist dann total groggy und fällst rum. Dann bist du einfach nur leer und bist zufrieden zu Hause, dass du dich mal entspannen kannst.
Ja. Und für Special Olympics, habt ihr da jetzt nochmal ein bisschen extra was vor? Oder alles Profi,
Routine,
Training, wie immer?
Also wir machen jetzt ja wirklich Werbung für die Weltspiele, die jetzt in diesem Jahr sind. Also es geht ja weit bis auch in Politik schon sehr gut, wird es schon vorgestellt.
Ja,
deswegen, also wird richtig gut Werbung gemacht. Und auch Sky hat sich bei einer beteiligt. RTL hat schon Werbung gemacht für die Weltspiele. Dass es groß übertragen wird. Also es wird ein sehr großes Event in diesem Jahr.
Was ist so dein Wunsch für Juni, die Special Olympics World Games?
Also mein Wunsch ist, dass die Weltspiele perfekt, also sehr gut werden, trotz der Corona-Pandemie oder Ukraine-Konflikt, dass das einfach mal außen vor ist und einfach nur Inklusion genießt und einfach sich von diesen Emotionen packen lässt und einfach sieht, was haben die Leute für einen Spaß. Und dann sagt man, hey, wir sind eigentlich gar nicht so verschieden. Wo gibt es diesen Unterschied? Weil wir sind alles Menschen, wir sind alles Sportler, also wozu der Unterschied?
Stimmt.
Also genau, Ziel ist noch, dass wir andere Vereine im Alltag so bewegen, den Behindertensport zu fördern, dass man sagen kann, Menschen mit Beeinträchtigung können auch in einen Amateur, wo Menschen ohne Beeinträchtigung zusammen sind und zusammen Sport machen können. Weil das einfach diese Teilung und Unterschiede wechseln, weil dass sie sehen, wir sind alle Sportler, wir können trotz unserer Beeinträchtigung trotzdem Sport und maximale Leistung bringen. Und dass sich das in den Alltag eingliedern, dass wir anerkannt werden und gesehen werden, dass wir sagen, wir sind da, wir sind Menschen, wie du und ich, also beurteile mich nicht nur, weil ich nur Beeinträchtigung habe, weil für den, was ich bringe und was ich im Herzen bin.
Also ich kriege jetzt richtig Bock, da allein zu gehen, das ist ja wirklich ganz besonders, und ihr schützt dann ja
Ja, genau. Ja, so, seit die Special Olympics existieren, hören wir immer wieder, Mann, das ist so Wahnsinn, das ist so eine tolle Veranstaltung. Man sieht die Leidenschaft der Athleten, auch wo die Bundesliga kommt, da so, Mann, das ist ja so ein, die haben so einen Spaß dran, die sind so mit Herz und Seele dabei. Das wünsche ich mir manchmal von meinen Sportlern, dass die da wirklich mit Herz und Seele dabei sind. Und also, also kriegen sehr viel Zuspruch, also das ist Wahnsinn.
Genau, Frau Dr. Tirmsen, wir würden Sie gerne einmal fragen, wie Sie denn die Athletinnen und Athleten unterstützen?
Genau, das ist eine Besonderheit von Special Olympics, wo wir als Mediziner dann noch eine Rolle spielen. Und zwar gibt es weltweit bei allen Special Olympics Veranstaltungen, bei den großen Veranstaltungen, ein freiwilliges Gesundheitsangebot für die Athleten. Das heißt, es finden die Sportwettkämpfe statt. Und begleitend, parallel zu den Sportwettkämpfen, haben die Athleten die Möglichkeit, medizinisch untersuchen zu lassen in verschiedenen Bereichen. Mhm. Das ist tatsächlich weltweit nach einem standardisierten Programm. Das machen wir also hier in Berlin dann genauso wie bei den amerikanischen Spielen oder bei einer Veranstaltung gerade in Indien zum Beispiel. Mhm. Also Special Olympics ist einfach eine weltweite Organisation. Ursprünglich gegründet in den USA. Wenn man das einmal auf den Weltspielen erlebt hat, dann sieht man auch erstmal, wie verbreitet das ist. Wir müssen hier immer Werbung machen für Special Olympics und erklären noch, was Special Olympics ist. Und als ich auf meinen ersten Weltspielen war, da war ich selber so überrascht, da war die Mannschaft aus dem Oman, da war die Mannschaft Special Olympics, Marshallinseln, Special Olympics, wo auch immer. Also da ist man wirklich begeistert und überrascht. Ein bisschen überrascht dafür, dass es bei uns noch so unbekannt eigentlich ist. Dass es aber doch so überall auf der ganzen Welt vertreten ist. Mhm. Überall auf der ganzen Welt bei den großen Veranstaltungen, wie gesagt, gibt es dieses Gesundheitsprogramm freiwillig. Das hat mittlerweile 7 Disziplinen. Eine Disziplin davon ist das Healthy Hearing, das heißt besser hören im Deutschen. Wir haben die englischen Begriffe auch übernommen von der amerikanischen Organisation und eben dem weltweiten Programm. Wo ich dann zum Beispiel den Athletinnen und Athleten, wenn sie es möchten, in die Ohren schaue, die Ohren reinige, wir Hörteste machen und so eben Gesundheitsbedarfe aufdecken. Wir gucken und geben einfach dieses Angebot. Mhm. Daneben gibt es noch ein Programm zum Sehen, zur Zahngesundheit, ein physiotherapeutisches Programm, podologisch, wo die Füße untersucht werden, ernährungsmedizinisch, Health Promotion und relativ neu noch dabei, Strong Minds, zur seelischen Gesundheit. Habe ich jetzt alle 7 aufgezählt? Mhm. Eins vergesse ich meistens.
Ja, nö, klar, du hast es alle.
Genau, also die Augen haben wir, die Zähne haben wir. Ich glaube, ich habe alle aufgezählt, ja. Genau, also diese 7 Programme sind vertreten und das hatten wir auch letztes Jahr, als wir hier die großen nationalen Spiele hatten, schon angeboten. Und ja, die Athletinnen und Athleten nehmen das sehr gerne an, weil es ein niederschwelliges Angebot ist, einfach vorbeizukommen oder da kommt die ganze Fußballmannschaft und lässt sich mal in die Ohren schauen, lässt einen Hörtest machen und natürlich geben wir auch was weiter, zum Beispiel bei den augenärztlichen Untersuchungen erhalten die Athletinnen und Athleten immer, wenn es vonnöten ist, eine neu angepasste Brille, mhm. Ja. Die sie also kostenfrei dann am Ende der Veranstaltung sich noch abholen können, die angepasst ist. Sie erhalten Gesundheitsberatung. Also das ist die Besonderheit, wenn man jetzt mal von Paralympics und den Olympischen Spielen eben nochmal blickt zu Special Olympics. Das Gesundheitsprogramm ist einmalig.
Ah, oh, wow. Ist das kontinuierlich, das Angebot für die, oder ist das in diesen 4 Jahrestakten, was Sie ja vorhin auch berichtet hatten?
Also, kann dazu sagen, wenn du kannst. Ja. Also es ist, ja, Möglichkeiten, es ist nicht kontinuierlich, sondern es ist für die 4 Jahre, wenn Weltspieler und Nationalspieler oder Landspieler sind. Mhm. Aber wir haben auch die Möglichkeit, die einzelnen Bereiche, so wie Opening Eyes, dass wir auch das in den Werkstätten anbieten. Weil wir haben ja nicht überall Athleten, die sollen ja nicht außen vor sein, sondern wir haben manchmal einen Tag, wo wir sagen, an dem Tag bieten wir Opening Eyes an, dass sie euch die Augen untersuchen lassen können, am nächsten Tag. Dann so, also wir sind schon so, dass das außerhalb der Wettbewerbe auch Fuß fasst. Oh, wow. Weil so Zahnärzte hat jeder Angst und wir haben ja Athleten, die sind Angstpatienten und fühlen sich bei diesem Umfeld nicht so wohl und können nicht äußern, was sie haben. Da kriegt jeder so einen Gesundheitspass. Da werden die Diagnosen, was da festgestellt wird, für den Arzt dann weitergeben. Und dann kann er schon eine Diagnose erstellen und das zu erleichtern, dass er nicht überfordert ist. Dass er sagt, okay, der hat das und das. Dass er, weil manche können nicht reden und können nicht äußern, was haben sie genau. Und dann dieser Gesundheitspass hilft dabei, die Diagnosen, die wir da feststellen, dass das an den entsprechenden Arzt weitergeben werden.
Das ist natürlich mega niederschwellig, ne? Ein spielerisches Angebot.
Genau, das ist das Entscheidende. Also, dass es ein niederschwelliges Angebot ist, weil das verliert sich auch in Deutschland, wo wir ein relativ gutes Gesundheitssystem haben. Wir werden das bei den Weltspielen erleben, also wir im Gesundheitsbereich, dass natürlich da manche Nationen kommen, die einen ganz, ganz anderen Bedarf noch haben. Aber selbst bei uns in Deutschland ist es wichtig, so ein Angebot zu machen, weil, wie Rinaldo eben schon gesagt hat, die Athleten das zum Teil ja nicht äußern. Also vielleicht kann ich mal zwei Beispiele aus der HNO direkt geben. Wenn jetzt einer von Ihnen auf einmal nichts mehr hört, vielleicht ein bisschen Schwindel hat oder so, einmal gegoogelt, okay, man hat schon ein paar Mal Semester Medizin, vielleicht hinter sich noch schnell, könnte ein Hörsturz sein, sofort am besten auch in die Rettungsstelle oder zum HNO-Arzt, sofort untersuchen lassen, nicht, dass ich einen Hörsturz habe. Und dann ist es doch nur Ohrenschmalz vielleicht. Ja, und bei den Athleten, da kommt dieses Äußern und schon gar nicht dann die medizinische Suche so zum Tragen, sondern die fallen vielleicht auf, weil sie aggressiver sind, weil sie konzentrationsgemindert sind. Also wenn auf einmal eine Sinneswahrnehmung ausfällt, dann heißt das nicht immer, dass sich derjenige oder diejenige dann auch entsprechend äußert und ich höre auf einmal nichts mehr, sondern es kann sich eben in vielfältigen Reaktionen dann auch äußern. Also wie oft wir einfach nur das Ohrenschmalz rausholen und tatsächlich damit aber auch eben eine deutliche Verbesserung in der Kontaktaufnahme mit den Athletinnen und Athleten haben, das ist immens. Ein anderer Fall, den ich jetzt nicht bei Special Olympics hatte, aber gerade in der Praxis, das war allerdings schon bekannt, aber es wäre so ein typischer Fall, auch ein Patient bei mir mit Autismus, der sich gar nicht verbal äußert und autoaggressiv ist und sich die ganze Zeit auf die Nase haut. Der hat Gott sei Dank sehr engagierte Eltern, die den dann nochmal zu mir gebracht haben. Die Nase ist völlig dicht mit Polypen. Der kriegt null Luft durch die Nase. Und das ist einfach aber dieses Bild, diese Autoaggression, schlagen auf die Nase. Da muss halt jetzt auch erstmal jemand kommen und sagen, vielleicht hat er was in der Nase, er kriegt keine Luft, dieser Weg. Ne? Also diese Verbindung, in dem Fall Gott sei Dank Eltern, die sich kümmern oder Betreuer. Und der Weg ist natürlich noch nicht zu Ende, weil es auch nicht ganz so einfach ist, dann zu operieren und sowas. Wird auch noch ein schwieriger Weg, aber das sind eben das Entscheidende, dass man immer die Angebote auch an die Athleten bringt.
Also ich kann das noch ein bisschen erläutern. Also es gibt ja verschiedene Erkrankungen bei Menschen mit Beeinträchtigung. Also so wie auch vorher gesagt, dass sie sehr, sehr stark aggressiv sind, aber letztens wissen sie ja nicht, was sie machen. Sie sind dann so gestört, weil sie im Kopf stumm hören, die sagen, du sollst das und das machen. Das ist so wie so eine schizophrene Erkrankung. Dass das Gehirn sagt, du musst jetzt das und das machen, du musst dich jetzt anfangen zu beißen oder auszuflippen oder feinheitlich. Das ist, die können ihre Gefühle auch manchmal nicht steuern, weil die sind von gedanklichen her manchmal wie ein Kind, aber es sind Erwachsene. Also das ist ihre Form von ihrer Erkrankung, weil sie dann so anders denken. Sie denken manchmal wie Kinder, sind beides die kindisch, aber es sind Erwachsene. Und das ist immer der springende Punkt. Da wird immer verwechselt, dass sie auch gleich wie Kinder behandelt werden. Aber größtenteils der Ärzte wissen nicht, das ist ihre Krankheit, die können dafür nichts. Manche haben das Borderline-Syndrom, dass sie schnell aggressiv werden und die können dafür nichts. Und das muss man verstehen, weil und jeder, wie gesagt, jede Behinderung äußert sich anders und kann auch sich anders nicht äußern. Die können nicht anders, dass sie anfangen zu weinerlich zu werden oder emotional oder aggressiv zu werden, obwohl es nur eine kleine Sache ist, aber die hören in ihren Kopf Stimmen und es sagt, du musst das machen.
Da ist ja jeder anders, das hast du ganz, ganz schön gerade erklärt. Jeder Special, wie das jeder auch kennt, die Krankheiten sind da auch ganz, ganz unterschiedlich. Sie hatten vorhin Frau Silke. Ja, Silke, du. Entschuldigung, genau, wir sind bei dem Du. Hattest du berichtet, dass es noch nicht ganz so das breite Publikum in Deutschland irgendwie, dass dann auch nicht so viele davon wissen. Genau, wie ist denn der Vergleich international? Sind da ganz, ganz, genau, es ist in großen Welten auseinander?
Olli möchte was sagen dazu.
Ja,
das ist ein ganz gutes Beispiel. Mir geht es ja genauso. Ich kannte am Anfang auch Special Olympics nicht so gut. Ich habe es über Silke kennengelernt, weil ich gehört habe, also ich war in Abu Dhabi dabei. Und dann bin ich zu dem Organisationskomitee gekommen und zum Beispiel auch bei einem Marathon auf der Messe haben wir einen Stand gemacht und haben die Weltspiele vorgestellt. Mhm. Und dann haben wir uns gewundert, es kamen aber Leute, auch aus Amerika laufen ja beim Marathon viele mit, die kamen, hey Special Olympics, nice to see you. Das kennt in Amerika im Prinzip jeder, wenn man es mal so vergleicht. Sondern sind natürlich viele Deutsche auch da, die gehen entweder vorbei oder denken an Paralympics oder wissen eben gar nicht, was es ist. Und aus den Ländern, wo die Weltspiele stattfanden, also USA sowieso, dann auch sehr stark Irland, dort waren auch mal Weltspiele, Österreich, dort fanden die Winterweltspiele mal statt. Aus diesen Ländern ist die Bekanntheit viel größer. Das ist ganz interessant. Also man, ich kann es jetzt nicht beziffern, aber es war so auffällig bei so einer Veranstaltung wie dem Marathon, dass wirklich in den Ländern, wo so eine Großveranstaltung stattgefunden hat, dann die Präsenz und die Kenntnis natürlich viel größer ist.
Sorry, ja.
Also das ist auch der Grund, warum wir natürlich dann mit den Weltspielen hoffen, dass die Bekanntheit Special Olympics, Inklusion, Menschen mit Beeinträchtigungen, dass das alles noch ein bisschen mehr in die Gesellschaft getragen wird.
Wir haben mal eine Frage an Silke. Was macht dir am meisten Spaß in deiner Arbeit?
Das, was zurückkommt. Die Dankbarkeit und, das klingt ja so pathetisch, ja, aber das ist wirklich so. Das ist total irre. Das hat man ja in der Praxis sonst nicht immer so. Also, ich habe schon auch dankbare Patienten, aber bei den Athletinnen und Athleten ist das wirklich ganz, ganz toll. Insbesondere, wenn man vorher vielleicht noch so ein bisschen Schwierigkeiten hatte im Zugang, ne? Wenn die erst sich nicht so ganz trauen und wenn dann das Eis doch gebrochen wird und dann hinterher ja, einfach glückselig und dankbar da rausgehen, sehr dankbar vor allem dieses Angebot auch annehmen, das macht total Spaß.
Silvia, was nervt dich am meisten an deiner Arbeit?
An der Arbeit bei Special Olympics?
Ja, so genau. Wenn ihr ganz nicht gemacht.
Gar nichts. Das ist, ist eine dankbare Tätigkeit. Also ich mache das ja ehrenamtlich und bin da ja auch jetzt nicht regelmäßig involviert. Jetzt ist gerade ein bisschen mehr im Hinblick auf die Weltspiele und letztes Jahr die nationalen Spiele. Nächstes Jahr mein nächstes Highlight, Groß-Event werden dann erst wieder die, vermutlich als Teamärztin, als begleitende Teamärztin dann wieder die Weltwinterspiele in Turin 25 sein, genau. Grundsätzlich würde ich es nicht machen, eine ehrenamtliche Tätigkeit, wenn ich da nicht großen Spaß dran hätte.
Genau, ich würde sehr gerne einmal an Oliver weitergehen. Und wir dürfen daran teilnehmen als Volunteers. Die Frage ist dann, wer darf an den Special Olympics denn teilnehmen?
Ja genau, also die Teilnehmenden, die etwa 7000, kommen wie gesagt aus knapp 200 Ländern. Und das ist immer Sache des Landes. Wer sozusagen nominiert wird, also auch in Deutschland, ne, wird vom deutschen Verband über die nationalen Spiele nominiert. Ronaldo hat sich entschieden, ist nicht dabei, du hilfst lieber bei der Organisation.
Genau.
Ja, und es gibt auch eine Regel, wenn ich das richtig weiß, dass wer einmal bei den Weltspielen dabei war, dass man nicht nochmal mit dabei ist, dass man den anderen die Möglichkeit gibt, dass möglichst viele an Weltspielen teilnehmen können. Das heißt also, wer vor 4 Jahren in Abu Dhabi, Dennis hat zum Beispiel Freund von dir, hat am Radfahren teilgenommen, der macht deswegen dies Jahr nicht mit, hilft auch in der Organisation. Ja. Ne? Damit eben auch, das ist eben ein bisschen anders zu den anderen Großveranstaltungen, weil eben das Erlebnis natürlich sehr positiv ist und das möchte man möglichst vielen ermöglichen.
Ja. Okay, das heißt, man darf einmalig an den World Games. Okay. Und die Struktur drumherum, also man gibt, es gibt verschiedene Disziplinen, das hatten wir vorhin schon gehört gehabt von ihm, und generell so das Wertungssystem, wenn man das jetzt so nennen darf. Alle hatten vorhin erzählt, dass also das ganz groß geschrieben ist natürlich die Teilnahme und dass das, was die Integration anbetrifft, ja das größte, der größte Faktor ist. Genau, da wollte
ich. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also das hatten wir ja auch schon bei den Paralympics kurz angesprochen, da ist es etwas komplizierter. Bei den Special Olympics gibt es aber auch im Vorfeld, also die ersten 1 bis 2 Wettkampftage sind sogenannte Divisioning-Tage. Da wird geguckt, wie stark sind die einzelnen Athleten in der Sportart und dann werden daraufhin die Teams oder die Gegner, sage ich mal, zusammengestellt. Ne? Also, dass das möglichst faire Wettkämpfe auch sind, weil eben die Palette, eben, wie wir gehört haben, so breit ist, nicht nur beim Boccia, sondern auch in den anderen Sportarten. Und da muss natürlich geguckt werden, auch bei den Teamsportarten, da werden sich Teams werden angeguckt und so, dass dann im Wettkampf im Verlauf der 4, 5 Tage dann die möglichst gegeneinander spielen, die auch gleiche Stärken
haben. Kann ich gerne so ein bisschen genau erklären. Also wir haben ja sogenannte Klassifizierung in jeder Sportart. Das ist erst am Anfangstag der Veranstaltung erstmal, dass jeder gleich antritt. Und dann wird dann aus dem Ergebnis dann die Klasse, in welche Leistungsklasse sie kommen. Also es ist bei jeder Sport, bei Rad, bei allem. Es geht nach Leistungsklasse. Das ist nicht ein Leistungsschwacher gleich mit einem Profi zusammen, starken zusammen ist. Ich meine, das ist unfair, dann hat er ja sowieso keine Chance. Mhm. Man versucht zu regeln, dass die Verhältnisse sehr fair sind, dass kein Starker, sondern dass die Klassen alle gleich sind, dass sie gleichen Stärken und Schwächen haben, also dass die Leistungsklasse alle gleich sind.
Also die Fairness ist natürlich auch nochmal ein Faktor.
Genau.
Und wie ist das bei Teamsportarten? Wird das ganze Team oder werden die zusammengestellt, die Teams?
Also bei Teams ist es auch so, das geht nach den Leistungsklassen. Also bei Club, bei Unified Sports ist es ein bisschen anders. Es geht auch so ein bisschen nach der Leistungsklasse des Unified Partners mit Beeinrichtung, wie stark kann er das? Mhm. Da wird es auch so nach den Leistungsklassen.
Also Fußball kann ich nochmal sagen, zum Beispiel. Fußball.
Möchtest du sagen?
Ja. Also zum Beispiel beim Fußball ist es so, das geht aber für alle Sportarten. Es gibt einmal Unified Teams, da sind sozusagen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zusammen. Mhm. Und es gibt sozusagen rein beeinträchtigte Teams. Und bei den Unified, da gibt es auch Beobachter. Die achten zum Beispiel darauf, dass nicht nur die ohne Beeinträchtigung am Ball sind. Mhm. Und da gibt es dann auch ganz klare Regeln, wie wer was machen soll. Und dann wird eben auch geguckt, wer im nächsten Spiel gegeneinander spielt. Und oft spielen dann die gegeneinander, normalerweise die gewinnen, aber auch die, die verloren haben, spielen dann gegeneinander. Mhm. Und dann in der nächsten Runde spielen wieder die verloren haben gegeneinander, sodass also möglichst sich zum Ende hin immer gleichwertige Paare ergeben. Ah. Das ist ein ziemlich kompliziertes System, aber das Ziel ist, wie Renaldo auch sagte, dass es möglichst fair ist. Dass möglichst alle das gleiche Erlebnis bei der Sport.
Wunderschön.
So, wir hatten jetzt die ganze Zeit sehr angenehme Töne. Jetzt kommen die kritischen Fragen.
Jetzt wird's hart.
Mich würde mich mal ziemlich interessieren, wie sich Special Olympics überhaupt finanziert. Ist das was, wo ihr dran verdient? Müsst ihr auf Spenden zurückgreifen? Bezahlen die Athleten sogar was dafür?
Das ist eine gute Frage, weil Silke wusste vorhin nichts zu sagen, was sie nervt. Also ich könnte das schon sagen, mich nervt, dass wir immer budgetär sehr eingeschränkt sind. Das ist also wirklich ein schwieriger Punkt. Aber die Finanzierung der Weltspiele ist einmal über das BMI, also Bundesinnenministerium, und über den Senat Berlin. Das sind sozusagen die beiden Geldgeber. Jetzt kommt noch die EU dazu, da hatten wir vor Monaten einen Antrag gestellt und haben auch eine Bewilligung bekommen. Also die EU wird auch einen Teil der Kosten, der etwa 100 Millionen insgesamt der Kosten übernehmen. Aber es sind auch Sponsoren mit dabei im Boot, ne? Über Sponsoren kommen auch Gelder rein. Aber es ist auf jeden Fall ein knappes Geschäft. Also es ist eher so, dass wir von Monat zu Monat gucken müssen, können wir das so finanzieren, müssen wir da vielleicht irgendwo einsparen, müssen wir da vielleicht irgendwo Einschränkungen hinnehmen. Also es ist kein Plusgeschäft.
Und, wenn man jetzt gar nicht so weiß, denkt man sich, okay, man zahlt vielleicht auch Eintritt. Was kostet die Karte?
Genau, also Eintritt ist es auch so, es sind einige Sportarten sind ohne Tickets, also zum Beispiel fällt mir ein Segeln,
Beachvolleyball,
Rad, Golf, also da braucht man keine Tickets. Einerseits, weil es teilweise nicht möglich ist, aber weil es auch schwierig ist von der Anzahl der Teilnehmenden. Und andere Sportarten, so Olympiapark, Messegelände, Schwimmen, da gibt es Tickets. Und die kosten, glaube ich, 9 Euro ist das Tagesticket. Und weißt du, was das Ticket für die ganze Woche kostet?
Du, da fährst du sofort zum Falschen.
Ja, ist auch nicht viel mehr. Ich glaube, 20 Euro für die ganze Veranstaltung, so ungefähr.
Stellt sich für mich direkt die Frage, ob die Athleten auch unterstützt werden? Weil normalerweise sind ja schon viele Termine für so pflegende Angehörige oder die gesamte Familie ein riesiger Aufwand. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich on top auch noch die ganzen Sporttermine wahrnehme, wie läuft das, wie können die Athleten, wie wird denen da geholfen?
Also die Hauptunterstützung kommt über den Landesverband, also entweder hier in Deutschland über, ich sag mal, den Berliner SO-Verband, Special Olympics Berlin oder Special Olympics Deutschland und in den anderen Ländern ähnlich, aber letztendlich organisiert es oder bestimmt es jedes Land für sich selber, ne? Manchmal gibt es noch Fördertöpfe, die irgendwo genutzt werden können, aber es ist jetzt nicht so, dass generell jeder Teilnehmer Betrag X bekommt oder so. Es ist schon auch eine Bezahlung dabei, also vor allem auch die Reisekosten. Vielleicht kannst du auch Abu Dhabi was dazu sagen?
Genau, also ich meine, in Abu Dhabi waren es 400 Euro pro Athlet. Allerdings haben wir es schon geschafft, in Abu Dhabi das wirklich auf ein professionelles Niveau zu heben. Also wir hatten
Aber zum Beispiel, müssen die Athleten dann bezahlen?
Genau. Das war tatsächlich ein Eigenanteil von 400 Euro, aber mit kompletter Einkleidung. Klar, das ist selbstverständlich für Olympiastarter, für paralympische Starter ist das gang und gäbe, dass die da zur Einkleidung gehen. Und das hatten wir in dem Jahr 2019, damals mit dem Partner Erima, zum ersten Mal so professionell, würde ich sagen, dass es wirklich professionelle Einkleidung gab. Also Monate vorher ein Treffen, wo alle Athleten und Betreuer zusammenkamen und eingekleidet wurden, inklusive Reisetasche mit Deutschlandadler und so. Das war eine totale Anerkennung und Aufwertung der Special Olympics Mannschaft, muss man sagen. Und wir sind wirklich mit so einem Deutschlandflieger von der Lufthansa begrüßt worden und hingeflogen. Das ist da wirklich schon eine Stufe höher gehoben worden und das geht jetzt hoffentlich in diesem Jahr auch so weiter mit neuen Partnern. Aber tatsächlich, ich weiß nicht, wie es in diesem Jahr ist, aber damals gab es diesen Eigenanteil für die Athleten noch zu zahlen.
Wenn ich jetzt eine Familie nach Fünf bin wie gelange ich jetzt zum Beispiel als Elternteil oder so zu euch? Wie kann ich jetzt jemanden anmelden oder wie komme ich selber als Athlet dahin?
Also meistens ist es tatsächlich der Weg über die Einrichtungen und die Werkstätten. Vielleicht kannst du noch was sagen, Rinaldo, dazu. Aber die meisten Athleten sind über ihre Einrichtungen oder Werkstätten, wo sie arbeiten. Dort gibt es eine Sportgruppe, die wiederum sich Special Olympics angeschlossen hat oder eben der Sportorganisation angehört. Und so ist der häufigste Zugang. Dass jetzt Einzelpersonen direkt über die Familien ist eher seltener, sondern es existieren dann schon.
Und besteht auch die Möglichkeit, dass man jemanden zu euch hin empfehlen kann? Also zum Beispiel als niedergelassener Arzt oder Ärztin oder wir haben jetzt den Vortrag von Stefan gehört, wie kommt man, gibt es da eine Möglichkeit, jemanden zu schicken? Oder einfach auch zu motivieren?
Genau, also dass man jemanden zum Sport irgendwo schickt, genau, da kann man sich insbesondere immer über die Landesverbände, also hier ist es dann Special Olympics Berlin, auch mit einer eigenen Webseite oder auf der Special Olympics Deutschland Seite, kann man sich da erkundigen und darüber wieder die Verbände auch erfragen über die Organisation. Das wird ja gerne.
Ja, vielleicht auch nochmal das, was Rinaldo vorhin sagte, deswegen ist dieses Unified-Programm auch so wichtig, ne? Wo eben Vereine gefunden werden in den einzelnen Sportarten, die auch Athleten mit in den Verein holen, die eine Beeinträchtigung haben. Das ist natürlich auch Ziel der Weltspiele schon im Vorfeld, diese Vereine oder möglichst viele Vereine zu motivieren. Und die Vereine würdest du jetzt als Orthopäde erfahren bei Special Olympics Berlin, dann sagen dir, pass auf, der Verein SC Berlin, die haben eine Abteilung für Radsport, da kannst du hingehen und mit denen zusammen aktiv werden. Wo ist das Ziel? Das Ziel.
Ja. Kann man, wenn man das jetzt hört oder so, vielleicht in seinem eigenen Verein machen.
Genau.
Genau, und Rinaldo hatte ja vorhin darauf hingewiesen, dass wir eigentlich eben dieses Gemeinschaftliche, warum soll es eigentlich noch da irgendwie getrennte Verbände Vereine geben? Warum gibt es nicht im Sportverein, wo wir alle Sport treiben vielleicht, warum können da nicht Athleten mit Beeinträchtigung auch noch mit dabei sein? Darauf hattest du vorhin hingewiesen.
Genau, das ist der Weg, wo wir hinwollen. Das war wirklich einfach, das einfach von diesem Klischee weg, dass Menschen bei Beeinträchtigung ihr eigenes Ding machen sollen und nicht in so normalen Vereinen Fuß fassen können. Das ist absoluter Schwachsinn, weil es gibt so viele Menschen, die haben Beeinträchtigung und sind so mit Leidenschaftssportler und es sind auch Vereine, die wirklich dieses Konstrukt gefallen und uns auch anschließen, um diesen benannten Sport weiter zu fördern. Und das soll immer weiter gefördert werden, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt. Das ist wirklich, Menschen mit Beeinträchtigung in jeder Sportart Fuß fassen können. Ob es Football ist oder Basketball, alles. Dass da keine Grenzen gesetzt werden.
Das können wir auch nur, glaube ich, unterstützen. Also wenn irgendjemand im Verein ist und das sehr gerne auch irgendwie sich engagieren würde bei den Unified-Mannschaften oder Kooperationen, finde ich sehr cool. Meine Frage wäre noch, weil ihr jetzt mehrmals auch zum Beispiel 2019 erwähnt hattet, World Games in Abu Dhabi, gibt es denn irgendwelche Länder, die vielleicht das Konzept nicht unterstützen oder vielleicht in irgendeiner Weise Kritik geäußert hatten?
Also bisher hat kein Land Kritik geäußert. Also wir hatten ja sehr viele Weltspiele gehabt. Die ersten waren ja Athen. Also da gab es ja keine Kritik. Also von den Ländern, die jetzt Weltspiele gemacht haben, haben wir Zuspruch gekriegt und fanden das toll. Also ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass es von irgendwelchen Ländern Kritik gab. Es gab mehr Zuspruch. Ob es Athen war, Shanghai oder L.A. Oder Abu Dhabi. Dann noch Pyeongchang, die waren auch Spiele in Korea. Und dann noch die Winterspiele in Schweden und so. Also überall sind Zusprüche, es gab nur so Kritik. Also Nein, überhaupt nicht.
Und es kommen ja jetzt Athleten aus 190 Nationen nach Berlin. Also wenn wir jetzt hier über Finanzierung und Einkleidung und sowas alles reden und denken, wir sind da schon ganz toll, dann staunt man doch, wenn eben eine Mannschaft aus...
Größte Delegation aus Indien.
Größte Delegation aus Indien, ja. Also da kommen ganz, ganz viele Mannschaften und die sind auch alle eingekleidet und haben es alle irgendwie, haben diese Reise angetreten, dann nach Berlin in dem Fall dieses Jahr. Da staunt man einfach nur. Ja.
Also ich würde auch nicht von Ablehnung sprechen, sondern von mehr oder weniger Unterstützung. Ja. Also es ist schon so, dass es Länder gibt, die das natürlich nicht so gut unterstützen können wie andere Länder, weil einfach die Strukturen noch nicht da sind. Amerika ist da besser organisiert als jetzt Somalia. Aber es kommen auch aus Afrika sehr, sehr, sehr viele Länder, teilweise wenig Athletinnen und Athleten, kleinere Delegationen, die denen aus finanziellen Gründen natürlich weniger Unterstützung bieten können. Aber also Ablehnung im sicheren Alter auch zu haben wir jetzt auch wirklich nicht gehört.
Wunderschön. Meine nächste Frage geht ganz speziell an Ronaldo. Alle, die hier sind, haben riesen Interesse an euch, ganz besonders, aber nicht alle sind immer nett. Wir wollen gerne dazulernen und gute Behandlerinnen und Behandler werden. Und ich wollte mal von dir wissen, wie es dir da so ergeht. Bist du schon mal schlecht behandelt worden? Fühlst du dich manchmal schlecht?
Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich schlecht behandelt fühle. Also die hat zu tun, wirklich, sonst kann er sich jedem sich über... Also wenn sie nicht richtig behandeln, dann mache ich ihnen auch keine Vorwürfe, weil ich meine, die werden mit Situationen konfrontiert, die sind einfach für sie einfach viel zu viel. Ich setze Menschen mit Beeinträchtigungen, die sehr emotional sind und wissen, die jetzt sind ja fast weit, die wissen nicht, was sie machen sollen. Dafür wollen wir uns einsetzen, dass das in der Ausbildung schon geübt wird, dass sie gleich darauf eingestellt werden, dass sie auf so eine Situation vorbereitet sind. Nicht, dass sie Angst haben und Panik und sagen, was mache ich jetzt eigentlich, wer hilft mir jetzt, wie komme ich jetzt da raus? Sondern, dass die wirklich darauf vorbereitet sind. Ja. Und das ist sehr wichtig.
Und vielleicht auch für jetzt jeder Mann im Alltag, was wünschst du dir einfach, wie man mit dir umgeht?
Also man geht mit mir sehr gut um. Also es gibt auch schwarze Schafe, sage ich so, wie es ist. Die wollen es einfach nicht. Das ist auch dann deren Sache. Aber es gibt auch Leute, die wollen schon, aber sie können nicht. Ich weiß nicht, wissen, wie. Wie kann man die Menschen unterstützen? Weil sie haben es ja nie gelernt. Manche kennen ja nicht leichte Sprache oder die Bedürfnisse von Menschen mit Beeinträchtigung einzugehen. Ich meine, wenn jetzt einer sagt, wie mache ich das jetzt so? Also das würde ich jetzt, wenn ich jetzt Student wäre und ich hätte das nicht gelernt. Und ich komme jetzt ein Patient und der fängt dann total auszuflippen. Er sagt, Hilfe, was mache ich jetzt eigentlich? Warum fängt er an auszuflippen? Warum fängt er an sich zu beißen? Was ist das der Grund?
Und was sind so die Sachen, die am meisten nerven im Alltag?
Also der Alltag nervt einfach wirklich, dass man wirklich versucht, so manche Sachen zu erschweren. Es gibt barrierefrei, aber manche Sachen sind nicht barrierefrei und da muss noch ein bisschen mehr gemacht werden. Weil man jetzt so Straßenbahn und Rollstuhlfahrer und dann so Straße, das ist so ein Huckel, ich meine, die können nicht erwarten, dass die mit einem Rollator da noch Treppen steigen. Also da muss schon ein bisschen mehr geachtet werden.
Kannst du da sagen, dass wirklich alle cool drauf sind oder hat er da auch noch mal ein bisschen so
Reibereien, wie jeder? Also Reibereien gibt es schon, weil die Meinungen ja manchmal sehr verteilt sind, da gibt es so Unstimmigkeiten, aber sonst ist das Team sehr gut und hält zusammen. Also ob bei Hells Athletes halt mal zusammen, mal Unified, also da sind da ein gutes Team. Reibereien gibt es in jedes beste Team, das ist leider Alltag. Ich meine, es gibt auch ein erstes Team Reibereien, dass man das eine andere Meinung hat oder so. Also das kannst du manchmal nicht vermeiden.
Besonders viel.
Ich wollte nochmal Silke fragen, du repräsentierst ja auch so den ambulanten Bereich und hast da generell jetzt die größte Expertise. Was sind so die größten Hürden, die man einfach noch tackeln müsste? Oder was sind die größten Schwächen, die es da insbesondere bei der Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen noch gibt?
Ja, also die erste Hürde ist schon das Angebot, das niederschwellige Angebot. Das heißt, in dem Fall Patienten, Athleten, wie wir es jetzt auch sagen wollen, müssen ja erstmal den Weg finden. Ja, das heißt, also Beschwerden äußern und irgendwie den Weg zu einem medizinischen Angebot finden. Und das ist nicht immer ganz so leicht. Es gibt mittlerweile in Berlin zwei MZEBs, medizinische Versorgungszentren für Erwachsene mit geistigen Beeinträchtigungen, also vorwiegend geistigen Beeinträchtigungen. Weil wir haben ja dieses System, dass im Kindesalter schon noch die sozialpädiatrischen Zentren zuständig sind. Das heißt, auch die Kinderuntersuchungen, also U-Untersuchungen, Jugenduntersuchungen, da ist ja schon ein gewisser Zugang noch, aber dann im Erwachsenenalter, dann wird es ein bisschen schwieriger. Also entweder es gibt eine Eigeninitiative oder es gibt engagierte Eltern oder Betreuer, aber manche stehen halt doch alleine da und das macht es dann etwas schwieriger. Und im niedergelassenen Bereich, also wenn ich jetzt die ärztliche Sicht sehe, dann ist es sicherlich oft die Zeit, die mangelnde Zeit oder die Zeit, die sich die Kollegen nicht nehmen wollen, können, wie auch immer. Also vielleicht nochmal als kleines Beispiel, ich habe morgen früh eine Patientin einbestellt, erstens mit viel Zeit einbestellt und zweitens so, dass ich auch weiß, vielleicht komme ich gar nicht weit, die kommt jetzt, oder ich habe bei den letzten 3 Malen es nicht geschafft, in ihre Ohren zu schauen. Dabei hat sie immer wieder entzündete Ohren und sie freut sich auch großartig, zu mir zu kommen in die Praxis und umarmt mich. Also ihr hört schon raus, eine Patientin mit Beeinträchtigung, ja. Freut sich also riesig, aber wenn sie dann da ist und es dann darum geht, dass ich ihr in die Ohren gucke, dann ist Ende. Ich mache das so, dass ich tatsächlich sie engmaschig wieder einbestelle, damit wir einfach den Kontakt intensivieren, das aufbauen. Ich versuche mir Zeit zu nehmen und ich habe die Hoffnung, dann, dass wir immer einen kleinen Schritt weiterkommen oder an einem guten Tag es dann doch mal schaffen, in ein Ohr reinzugucken. Und das ist natürlich das, was im niedergelassenen Alltag oft hinten runterfällt, also sich diese Zeit zu nehmen. Genau. Du willst was dazu sagen, Renaldo?
Ja. Also ich kann ja ein Beispiel dazu nennen, weil Silke schon sagte, dass mit engagierten Eltern, es ist ja auch, geht von mir aus, man sieht es mir ja an, aber ich bin auch beeinträchtigt. Also ich hatte ja durch den Einfluss meiner Eltern, mit 9 Monaten wurde festgestellt, Epilepsie, schon in einem Anfangsstadium, also das war, ich glaube, nicht so stark ausgeprägt. Aber es wurde sehr schnell festgestellt, schon im Kindesalter. Und da konnte man gleich reagieren. EEG, Tabletten, musste ich über 12 Tabletten nehmen. Dann musste ich auch wieder abgesetzt werden, weil es war ja, da abhängig von dem Mist. Und dann, meine Einbrechung ist einfach nur eine Lernschwäche. Also so logisches Denken und andere Sachen, das fällt bei mir ein bisschen schwer. Und dann verstehe ich auch manche Sachen nicht, so wie so Paragraphen und das. Also das, ich sehe es zwar nicht so aus, aber ich bin manche Sachen sehr beeinträchtigt. Auch wenn ich nicht so aussehe, aber das ist ja nur dank durch die Engagement meiner Eltern, dass es nicht so schlimm aussieht vorher. Ich meine, dann hätte ich ja anders aussehen, aber durch den rechtlichen Einfluss der Ärzte und meiner Eltern sehe ich aus wie heute. Oder dass man das mir nicht anmerkt, dass ich beeinträchtigt bin.
War denn früh auch schon der Sport bei dir ganz wichtig?
Also Sportkanone war ich sowieso immer. Ich war ein Kindesalter. Ich war von Kindesalter total Sport interessiert. Und das so in Öffentlichkeit reden, da hatte ich nie Angst davor gehabt. Also das habe ich schon in der Schule gemerkt, der Direktor war total begeistert. Sagen, Wahnsinn, der Junge kann das ohne Angst zu reden, also Wahnsinn. Und verblüfft ist es hier auch bei Special Olympics, dass ich das ohne Angst mache.
Machst du super.
Wir lernen so viel von euch. Also vielen, vielen Dank. Wir kommen so langsam hier zu den Resümees. Wollten nochmal Silke fragen, was möchtest du den Leuten, insbesondere denjenigen, die ja dann im medizinischen Bereich vielleicht mal arbeiten wollen, welchen Tipp würdest du denjenigen gerne möglichst früh mit auf den Weg geben?
Also es muss ja jeder seinen eigenen Weg finden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mal so einen Einblick gewinnt und da bietet sich natürlich so eine Veranstaltung wie Special Olympics total an, wenn man einmal direkt mit den Athletinnen und Athleten dabei ist, dann sind so viele Barrieren schon gebrochen und es bleibt einfach nachhaltig. Ja? Also insofern, das wäre schon mal so ein erster Schritt. Ich habe das im Studium auch nicht gelernt. Also ich habe, weil du das vorhin angesprochen hattest, als Sprachtherapeutin auch in der neurologischen Reha gearbeitet. Das heißt, ich habe da auch mit schwer beeinträchtigten Patienten gearbeitet. Aber tatsächlich so dieser Zugang zu Patienten mit Down-Syndrom, mit anderen Einschränkungen, wie es Renaldo auch eben erwähnt hat, dazu kann man sich öffnen dann in der Praxis und sich diese Zeit nehmen. Oder andere tun es halt nicht, aber ich finde es halt total wichtig, sich dann auf die Patienten, in dem Fall bei mir in der Praxis, einzulassen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich auch in der vollen Praxis dann wusste, ich bestelle die ganz am Anfang mit einer halben Stunde Vorlauf oder ich bestelle sie ganz am Ende ein, damit ich nicht irgendwie ein volles Wartezimmer habe und alle drängeln und ich werde ungeduldig und bin dann auch dem Patienten oder der Patientin gegenüber unfair oder ungeduldig. Das ist so das, was eben gar nicht rüberkommen darf, sondern sich darauf einlassen und vor allem die Zeit nehmen.
Genau. Also wie gesagt, Zeit nehmen ist sehr wichtig, weil ich kann auch mal von mir aus sehen, weil seit dieser schnellen Diagnose der Epilepsie hatte ich seit 35 Jahren keine Anfälle mehr. Mhm. Also ich bin seit wirklich 35 Jahren anfallsfrei. Ich muss keine Medikamente mehr nehmen, gar nichts. Die sind gerade EEG-Tests gehabt, die waren immer positiv. Also die Anfälle sind nie zurückgekommen. Also dadurch, dass man das sehr, sehr schnell gemerkt hat, weil ich auch sprachlich ein bisschen Probleme hatte, konnte man gleich entgegenwirken. Und das ist das Wichtigste überhaupt. Weil dann sieht man an mir, ich bin wirklich mittlerweile 35 Jahre anfallsfrei. Mhm. Und das ist schon beachtlich.
Ja, die Zeit ist ja leider immer der limitierende Faktor, aber das ist ja umso wichtiger, dass Sie das erwähnen. Schönes Schlusswort. Wir würden sehr gerne einmal mit einer Blitzrunde Sie bitten, einmal den Satz zu Ende zu führen. Genau, erst einmal an Rinaldo. Also die Special Olympics sind für mich
einfach das größte Event überhaupt.
Silke, was sind die Special Olympics für Sie?
Freude, Enthusiasmus und pure Emotionen.
Und Oliver?
Ja, die größte Chance, die Menschen mit Beeinträchtigungen kennenzulernen und auch vor allem die Barrieren abzubauen, in Kontakt zu gehen.
Herzlichen Dank. Vielen Dank.
Das ist der SASM-Podcast. Eispray auf die Ohren.
Wie ich sehe, hat jemand eine Frage.
Ja, Entschuldigung, vielleicht haben Sie es ja schon beantwortet, aber warum genau sind wir eigentlich hier?
Mein Sohn? Wir sind hier, weil Sie den Besten der Besten der Besten suchen, Sir! Was gibt's da zu lachen?
Oh Mann, unser Musterschüler da.
Der Beste der Besten der Besten, Sir! Mit Auszeichnung!
Der Typ ist total aus dem Häuschen und weiß eigentlich überhaupt nicht, warum wir hier sind. Das finde ich nun mal wirklich komisch.